SRF 3.
Airbnb wird olympisch. Dank dieser Partnerschaft soll in den Austragungsstätten weniger gebaut werden. Ist das eine gute Idee? Die Gleichung stimmt nicht mehr. Die Weltbank korrigiert die Grundannahme, dass Handel automatisch Wohlstand bringe. Warum das? Podcasts stecken in den Kinderschuhen. Im Gegensatz zum Ausland ist die Nachfrage in der Schweiz noch recht klein, aber es tut sich etwas. Das jetzt im Info 3 heute mit Isabel Meissen. Da stampft man ganze Hotels und Wohnblöcke aus dem Boden nur wegen ein paar Wochen. Dieses Problem hat das Internationale Olympische Komitee an vielen Austragungsorten. Nun will es das ändern, und zwar mit Airbnb. Die Übernachtungsvermittlung wird zur neuen Top-Sponsorin. Ziel ist, dass die olympischen Austragungsorte eben weniger neu bauen müssen. Wirtschaftsredaktor Dario Pelosi jetzt live im Studio. Wie würde das denn genau funktionieren?
Ja, das Ziel des Internationalen Olympischen Komitees ist es, die Spiele künftig günstiger und ökologisch nachhaltiger ausrichten zu können. Und das ist eine große Herausforderung, denn die Austragungsorte müssen ja sicherstellen, dass einerseits für die Athletinnen und Athleten und ihre Betreuungspersonen genügend Betten vorhanden sind, aber auch für die Angehörigen, die Gäste, die Funktionäre und das Publikum. All diese brauchen auch Übernachtungsmöglichkeiten. Und dafür wurde bisher viel gebaut, teilweise eben auch wirklich nur gerade für die Olympischen Spiele. Und Airbnb und dessen Plattform, welche eben Zimmer in bestehenden Gebäuden vermietet, da ist das ein passender Partner für das IOC, um diese Ziele erreichen zu können.
Gut, also tut auch dem Image gut natürlich. Was schaut denn für Airbnb dabei heraus?
Airbnb auf der anderen Seite plant für 2020 seinen Gang an die Börse und da ist im Vorfeld ein gutes Image bares Geld wert und ein Engagement quasi in den olympischen Gedanken macht sich da besonders gut. Kommt dazu, dass mit Tokio 2020 und Peking 2022 zwei Austragungsorten in Asien liegen. Und für den US-Konzern ist das eine gute Möglichkeit, da bekannter zu werden und sich auch besser im Hotelleriemarkt in Asien zu positionieren. Also eigentlich für beide Seiten ein gutes Geschäft.
Klingt so, klingt auch vernünftig. Trotzdem wird die Idee jetzt eben nicht nur positiv aufgenommen. Die Sache hat offenbar doch einen Haken.
Ja, die Partnerschaft stößt definitiv auf Kritik. So ist beispielsweise Paris Austragungsort der Sommerspiele 2024. Und gerade in Städten wie Paris wächst der Widerstand gegen Airbnb. Der Vorwurf da, es seien mittlerweile nicht mehr einfach nur Privatpersonen, die da für kurze Zeit ihre Wohnung an Touristinnen und Touristen vermieten. Vielmehr würden Unternehmen ganze Liegenschaften über die Internetplattform vermarkten und in der Folge würden dann auch die Mieten in den Stadtzentren drastisch steigen. Das Nachsehen hat dann die einheimische Bevölkerung. Für sie wird Wohnraum, bezahlbarer Wohnraum, immer knapper. Die Befürchtung da ist, dass dieser Trend mit einer Partnerschaft jetzt von IOC und Airbnb in den olympischen Austragungsorten wie Paris jetzt noch verstärkt wird. Und die Bürgermeisterin von Paris, Anne Hidalgo, hat sich da auch umgehend schon bei Thomas Bach, dem Präsidenten des IOC, gemeldet und ihm diese Befürchtungen auch direkt mitgeteilt.
Vielen Dank, Dario Pelosi. Da werden wir wahrscheinlich noch einige Male berichten. So, jetzt ins Wallis in den Nachrichten mit Nina Gigax. Wer dort nämlich künftig ein Elektro- oder ein Hybridauto kaufen will, kann Geld vom Kanton einfordern.
Die Walliser Regierung führt eine Prämie ein für den Kauf dieser Fahrzeuge. Im Schnitt gibt es 3'000 Franken. Die Maßnahme gilt spätestens ab dem 1. Januar 2021 und für 2 Jahre. Dazu wird der Kanton zusätzliche Ladestationen bauen. Eine solche Kaufprämie gibt es landesweit derzeit im Tessin und im Thurgau. Die Schweiz ist weltweit nach wie vor am attraktivsten für Fachkräfte. Das zeigt eine Studie des Zentrums für globale Wettbewerbsfähigkeit IMD in Lausanne. Gründe sind zum Beispiel die hohen Löhne, die gute Lebensqualität oder die Berufslehre. In Zukunft könnte die Schweiz aber Konkurrenz bekommen von anderen kleinen und mittelgroßen europäischen Ländern, weil diese Länder viel in Bildung investierten und über eine hohe Lebensqualität verfügten, so die Ökonomen.
Abend.
Diese Gleichung war für die Weltbank sakrosankt. Mehr Handel gleich mehr Jobs gleich mehr Wohlstand. Jetzt aber kommt die Weltbank zu einem neuen Schluss. Sie hat erstmals seit 30 Jahren wieder eine umfassende Untersuchung gemacht und sagt, die Sache müsse man doch differenzierter anschauen. Was das heißt, steht im aktuellen Weltentwicklungsbericht und der wurde heute in Bern vorgestellt. Wirtschaftsredaktorin Maren Peters.
Es ist lange her, dass ein Auto oder ein Telefon nur in einem einzigen Land produziert wurde. Mit der Globalisierung kam die Arbeitsteilung. Plötzlich produzierten immer mehr Länder ein einziges Auto. Ein Land lieferte den Motor, das andere die Scheinwerfer, ein drittes die Sitze. Von der zunehmenden Spezialisierung und immer besseren Einbindung in die globalen Wertschöpfungsketten profitierten auch arme Länder. Mexiko, China oder Bangladesch wuchsen in den 90er Jahren und noch bis zur Finanzkrise viel schneller als der Rest der Welt, sagt Adithio Mattu, der Co-Direktor des Weltentwicklungsberichts.
This great convergence we saw in the 90s and before the crisis, the recession, where developing countries grew much faster than everybody else.
Denn mehr Handel schaffte auch in armen Ländern mehr Arbeitsplätze. Dadurch ging die Armut zurück. Doch seit der globalen Finanzkrise und erst recht seit dem Ausbruch des Handelskonflikts geht die Gleichung mehr Handel gleich mehr Entwicklung nicht mehr auf. Das zeigen die Analysen der Weltbank. Für Entwicklungsländer sei es viel schwieriger geworden, Teil der globalen Wertschöpfungskette zu sein, sagt Weltbankökonom Mattu. Und das liege nicht nur an den wachsenden Handelsbarrieren und dem schwächeren Welthandel.
The fact that more trade is good remains true, but I think there's a greater awareness.
Globaler Handel sei zwar immer noch wichtig für die Entwicklung armer Länder, betont er, aber Länder müssten heute mehr bieten, um von der globalen Arbeitsteilung zu profitieren. Zum Beispiel besser ausgebildete Arbeitskräfte oder eine bessere Infrastruktur. Nur den Markt zu öffnen, reiche nicht mehr aus. Erfolgreiche Entwicklungsländer wie China oder Vietnam hätten das rechtzeitig erkannt. Kommt hinzu, dass neue Technologien wie Robotertechnik oder 3D-Druck die Anforderungen an die Qualität der Arbeit deutlich erhöhen. Mit billiger Handarbeit in Entwicklungsländern seien diese Anforderungen immer weniger zu erfüllen. Die Schweizer Entwicklungszusammenarbeit fühlt sich dadurch in ihrem Ansatz bestätigt, mehr in die Berufsbildung in den Zielländern zu investieren. Das sagt Monika Rubiolo vom Staatssekretariat für Wirtschaft.
Das ist der Grund, warum wir auch sehr stark an diese Aufbau von Skills Development insistieren, auch an eine gute Infrastruktur. Also eine Erleichterung von Handel bedeutet sehr viel Infrastrukturinvestitionen, sehr viel Investitionen in Menschen und sehr viel Investitionen auch in eine gute Ausbildung, um diese Marktanforderungen besser verstehen zu können.
Es ist die Erkenntnis, dass arme Länder sich erst entwickeln müssen, bevor sie vom globalen Handel profitieren können. Das ist neu.
Die neue EU-Kommission um Ursula von der Leyen ist vollständig. Das melden wir jetzt in weiteren Nachrichten. Die dürfte Anfang Dezember ihre Arbeit aufnehmen, Nina.
Die zuständige EU-Parlamentskommission hat dem ungarischen Kandidaten Oliver Varhey die Zustimmung gegeben, als letzten Kandidaten. Nun muss das Parlament nächste Woche nochmals über die gesamte neue EU-Kommission abstimmen. Varhey war der zweite Kandidat Ungarns und hatte zunächst keine Zustimmung erhalten. Ganz abgelehnt hatte das EU-Parlament die ersten Kandidaturen aus Ungarn, Rumänien und Frankreich. Deshalb verzögert sich der Antritt von Ursula von der Leyen als EU-Kommissionspräsidentin. Die Kindersterblichkeit weltweit ist in den letzten 30 Jahren gesunken um 60%. Zudem gehen mehr Kinder in die Schule. Soweit die gute Nachricht. In anderen Bereichen hat sich die Situation der Kinder aber verschlechtert, im Gesundheitsbereich etwa. UNICEF, das Kinderhilfswerk, nennt als Beispiel die Masern, die wieder auf dem Vormarsch seien. Und hinzu kämen auch neue Bedrohungen wie der Klimawandel, Online-Missbrauch oder Cybermobbing. Und nun noch nach Österreich, wo Regen- und Schneefälle mindestens 3 Häuser zerstört und ein Todesopfer gefordert haben. Ein 80-jähriger Mann ist laut Polizeiangaben in seinem Haus in Kärnten verschüttet und getötet worden. Viel Regen und Schnee meldet auch das italienische Südtirol. Mehrere Straßen sind gesperrt, im Pustertal entgleiste ein Zug. Verletzt wurde niemand.
Info 3 Abend.
So, jetzt sage ich einfach auch mal Danke fürs Zuhören hier am Radio, denn ich weiß, Pendelzeit ist für viele Leute in der Schweiz unterdessen fixe Podcast-Zeit. Zwar ist die Schweiz von den Nutzungszahlen her ein Podcast-Entwicklungsland und im Gegensatz zu den USA oder Großbritannien lässt sich bei uns damit noch kein Geld verdienen. Aber jeden Monat werden neue Schweizer Podcasts lanciert und in der Stadt Zürich wird heute Abend das erste öffentliche Podcast-Studio eröffnet. Es soll der Szene weiteren Schub geben. Zürich-Korrespondent Christoph Brunner.
Der selbstständige Podcaster Nico Leuenberger ist einer der Köpfe hinter dem Podcast Tower, dem Studio, das in den letzten Tagen im Turm eines ehemaligen Stadtzürcher Elektrizitätswerks gebaut wurde. Das Studio, finanziell unterstützt von mehreren Stiftungen, soll nicht nur die Schweizer Podcast-Szene beleben, sondern auch dafür sorgen, dass die Schweizer Podcasts besser klingen.
Ein Podcast hört man meistens mit Kopfhörer und wenn ich den 40 Minuten zuhöre und Qualität scherbele, irgendwann fängt es mir auch ein bisschen an, weh in den Ohren. Und das ist halt schon etwas, was hilft, wenn man es in einem richtigen Studio aufnimmt. Und richtige Studios sind normalerweise mega teuer und das ist bei uns anders. Eine Stunde kostet 60 Franken, also 1 Franken pro Minute. Das müsste sich auch ein Hobby-Podcast können leisten und dann ist man dabei und macht seinen Podcast.
Die Szene sei gerade dabei, sich zu professionalisieren, sagt Leuenberger. So haben auch große Zeitungsverlage wie die Tamedia oder die NZZ erste Versuche mit Podcasts gestartet. Nächstes Jahr plant die Neue Zürcher Zeitung gar einen täglichen Polit-Podcast. Für den Boom mitverantwortlich ist laut Nico Leuenberger auch eine Produktion von Radio SRF.
Profifußballer wollte er werden. Geworden ist er Verbrecher. Notorischer Verbrecher.
Sicher der Edi vom SRF, der hat natürlich riesige Wellen geschlagen. Für das sind wir auch dankbar, weil der hat ganze Haufen neue Hörer reingebracht, die noch keine Podcast-App installiert haben auf dem Handy vielleicht. Und wegen Media haben sie eine installiert und dann höre ich schon die ganzen anderen Podcasts. Und merkst, hey, es gibt aus der Schweiz mehrere hundert verschiedene Podcasts.
Trotzdem sind Podcasts in der Schweizer Medienlandschaft noch immer eine Nische. Zwar eine wachsende, aber halt immer noch eine eher kleine. Und deswegen hat auch die Werbeindustrie Podcasts noch nicht als neues Medium entdeckt. Thies Wachter, ehemaliger Mitarbeiter von Radio SRF und seit ein paar Jahren selbstständiger Podcaster, sagt, es brauche für jedes Projekt immer wieder neue Geldgeber.
Für ein Projekt, das vielleicht mehr in den kulturellen Bereich hineinläuft, könnte es auch Stiftungen sein. Es können, was ich auch gemacht habe, auch Medienhäuser sein, die vielleicht mal etwas wagen wollen mit einem Podcast. Oder eine Hochschule wie ETH Zürich, wo ich auch einen Podcast mache, wo dort dann das Geld einfach über den Auftraggeber kommt.
Thies Wachter ist deshalb froh, dass Medienhäuser wie SRF oder NZZ weiter Geld in neue Podcasts investieren. Und er begrüßt auch Initiativen wie das neue Podcaststudio in Zürich. Wachter ist überzeugt, Podcasts hätten in der Schweiz noch viel Potenzial. Sie seien gekommen, um zu bleiben.
Zum Schluss haben wir noch den Feierabendservice mit Nina Gigax.
Die Börsendaten zuerst übermittelt von SIX. Der Swiss Market Index liegt im Moment bei 10.340 Punkten plus 0,3%. Der Dow Jones Index in New York ist im Vergleich zum Vortag unverändert. Der Euro wird zu einem Franken 0,944 gehandelt und der Dollar zu 98,74 Rappen. Und das Wetter, morgen ist es wechselnd bis stark bewölkt, im Süden oft nass, die Temperatur dazu 4 bis 8 Grad.
Info 3 schaut hinter die Schlagzeilen, gibt's natürlich auch als Podcast. Das Team heute: Nina Gigax, Karin Britsch und Isabel Meissen.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.